Gottes Wort verändert. Josias Reformation. Das ist heute das Thema dieser Predigt. Und Reformation, ja, das erleben wir ja heute gerade live. Wann hat es das mal gegeben in dieser Gemeinde, wo am selben Tag zwei Gottesdienste mit unterschiedlichen Predigten stattfinden? Ich glaube, noch nie. Und auch die Kanzel wurde reformiert. Man hat mir die Kanzel geklaut, gegen einen Tisch ausgetauscht. Ja, so ist der Lauf der Dinge. Dinge verändern sich. Und so auch im heutigen Bibeltext, 2. Chronik 34, da schlagen wir auf heute und ich möchte Sie einladen, auch mitzulesen. Keine Angst, wir machen nicht das ganze Kapitel durch, es ist ein langes Kapitel. Ich nehme einzelne Verse daraus und werde den Zusammenhang teilweise dann auch erzählen. Wir lesen aber die ersten beiden Verse. Da heißt es, 8 Jahre alt war Josia, als er König wurde. Und er regierte 31 Jahre zu Jerusalem und tat, was dem Herrn wohlgefiel und wandelte in den Wegen seines Vaters David und wich weder zur Rechten noch zur Linken. Diese beiden ersten Verse, die könnte man eigentlich als Überschrift nehmen über das Leben von Josia. Er machte, was Gott gefiel. Das war überhaupt nicht selbstverständlich, denn er hatte denkbar schlechte Voraussetzungen. Wenn wir in der Geschichte von dieser Zeit zurückblicken, dann sehen wir, dass es eine große Blütezeit gab, nämlich unter König Salomo. Und dann zerfiel das Reich Israel in zwei Teile, in das Nordreich Israel und in das Südreich Juda. Verschiedene Könige kamen und gingen. Und die wenigsten von ihnen regierten so, wie es dem Herrn gefiel. Nun, zu dieser Zeit, da sind wir etwa 640 vor Christus, da war auch der Großvater von Josia am Werk, König Manasse. Und von ihm heißt es, dass er grausame Dinge tat, Baal, Aschera und andere Götter anbetete. Und er entweihte auch den Tempel Salomos auf schlimmste Weise. Und auch der Vater von Josia, König Amon, war kein Stück besser. Josia wuchs also auf in einer Welt, wo Götzendienst herrschte, wo falsche Dinge getan wurden. Und zudem kam es noch, dass als Josia 8 Jahre alt wurde, sich die Diener des Hofes gegen seinen Vater verschworen haben und seinen Vater töteten. Das Volk brauchte einen Nachfolger und hat den 8-jährigen Josia zum König gemacht. Wir haben es in der Einleitung wunderbar gesehen. Der Nick, der da stand, der kleine Junge, er sollte König sein? Nun, wir können uns fragen, wie kommt das gut? Ein solcher Junge, der den Vater verloren hat, der erlebt hat, was Götzendienst heißt. Ja, wir würden uns nicht wundern, wenn ein solcher Junge, der heute in diesen Zuständen aufwachsen würde, nicht die Kurve des Lebens bekommen würde. Jeder Psychologe würde sagen, ja, ist ja klar, er kommt aus einer dysfunktionalen Familie. Wir können das irgendwie erklären. Es scheint für uns logisch. Doch nun, wie kommt das, dass wir über ein Leben, welches unter diesen Voraussetzungen die ersten Jahre entstanden ist, die Überschrift setzen können, er tat, was dem Herrn gefiel. Wie kommt es dazu? Für Josia, das war ein langer Weg für ihn. Ein Weg von Suchen und Finden. Und ich möchte euch heute mit auf diesen Weg nehmen, vom Suchen und Finden. Wir haben diese drei Punkte, Gott suchen, Gott entdecken und Gottes Wort verändern lassen. Sich von Gottes Wort verändern lassen. Nun, Gott suchen. Josia merkte, dass diese Taten, die seine Vorväter gemacht hatten, nicht richtig waren. Nun, er war bereits 16 Jahre alt, als er da darüber nachdachte, was sie taten. Er hatte bereits zwei Kinder, nämlich den Joachim, der ist bereits 2 Jahre damals, also den hat er mit 14 gezeugt. Und dann mit 16 kam auch noch der Joachas auf die Welt. War etwas anders als heute. Und er merkte, irgendwie will er auch für diese Söhne nicht ein solches Vorbild sein. Er wollte etwas ändern. Und so hat er sich entschlossen, in seinem Leben etwas zu machen. Er hat nämlich von jemandem gehört. Wir lesen es hier in Vers 2. Da heißt es, er wandelte in den Wegen seines Vaters David. Nun, diejenigen, die die Bibel kennen, wissen, sein Vater war nicht David, aber sein Ur-Ur-Ur-Großvater war David. Und er hat von diesem König David gehört, durch Erzählungen, die da aufgeschrieben wurden und weitergegeben wurden. Und er hat gehört, dass dieser David dem Gott des Volkes Israel nachfolgte und dass es gute Zeiten waren. Und so wollte er sich auch an diesem Vorbild festhalten und sagen, so will ich auch leben, ich will auch diesem Gott nachfolgen. Ich vermute mal, wenn er heute gelebt hätte, da hätte er vielleicht ein Poster aufgehängt von König David. Er war Fan von ihm. Er hat diese Geschichten aufgesaugt. Und nun, so ist es auch heute. Auch junge Menschen heute suchen Vorbilder, brauchen Vorbilder. Und wie wir gesehen haben, hier in diesem Text, es gibt gute Vorbilder, es gibt aber auch schlechte Vorbilder. Eine Frage an dich heute, wer ist dein Vorbild? Hast du noch eines? Und wenn ja, ist es ein gottgemäßes Vorbild, wie der König David es war. Ich möchte dich ermutigen, auch vielleicht in der Gemeinde Vorbilder zu suchen. Geistliche Väter und Mütter. Ich weiß, Menschen sind fehlbar und auch diese Menschen. Aber es ist gut, wenn wir Menschen haben, denen wir nacheifern können und sagen, schau, das macht er tipptopp, das will ich von ihm lernen. Und ich weiß nicht, vielleicht bist du schon länger im Glauben unterwegs. Und da möchte ich dir sagen, weißt du was? Du bist auch ein Vorbild. Vielleicht weißt du das nicht bewusst, aber ich bin überzeugt, es gibt Menschen, junge Menschen, die dich anschauen und ein Vorbild in dir sehen. Und das ist toll, wir können das nicht einfach nur so passiv auf uns wirken lassen, in diesem Wissen das Leben leben, dass wir Vorbilder sind, sondern wir können das auch aktiv gestalten. Nämlich, indem wir die Beziehung pflegen zu jungen Menschen. Dass wir auf sie zugehen, ihnen nachfragen, wie geht's dir? Und sie vielleicht mal zu Hause einladen, nach Hause. Etwas Tolles kochen, Gemeinschaft pflegen. Ich bin überzeugt, dass darin noch viel Potenzial liegt. Dass wir Menschen prägen können, positiv. Gerade die älteren Menschen hier in der Gemeinde. Ihr könnt die junge Generation prägen durch euer Vorbild. Nun, 4 Jahre später, also mit 16 hat er sich Gedanken gemacht, 4 Jahre später, mit 20, da will er diesen Gedanken auch Taten folgen lassen. Und er macht sich auf, geht nach Juda in Jerusalem umher und zerstört all diese Altäre von dem Baal und Aschera. Teilweise waren sie aus Holz, die hat er verbrannt, die Steingebilde hat er zerschlagen, zermahlen. Und auch die Priester, die diesen falschen Lehren angehangen sind, hat er getötet. Und danach ging er zurück nach Jerusalem in seinen Hauptsitz. Die Zeit vergeht. Mit 26, da schickt er seinen Schreiber Schaffan zum Tempel, den Salomo gebaut hatte. Und dort waren Handwerker dran, diesen Tempel wieder aufzubauen, wieder zu renovieren. Denn seine Vorfahren von Josia, die hatten diesen Tempel verkümmern lassen. Und nun wollte er diesen Tempel wieder reinigen. Nun, wie kommt es dazu, dass dieser König sich wieder so diesem Gott zuwendet, auf die Suche geht? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ich war unterwegs mit einem Kollegen im Wald wandern. Und er war so ein Mensch, der dem Buddhismus anhing. Und dem Buddhismus folgt. Und das wusste ich, aber wir waren dann wandern und so. Und plötzlich kam da eine Frage. Gell, du hast dich selber schon gefunden. denn du bist so ruhig, so ausgeglichen. Nun, im Buddhismus ist es ja so, dass man Gott in sich selbst sucht, irgendwie. Und das hat ihn irgendwie beschäftigt. Und er dachte, dass ich das wohl schon gefunden hätte. Ich habe ihm dann zur Antwort gegeben, nein, ich habe nicht meinen Buddha gefunden in mir. Ich habe Jesus Christus gefunden. Und durch Jesus Christus kann ich Frieden empfinden, spüre ich eine innere Ruhe. Denn ich weiß, all diese Sünden, all diese Verfehlungen, die ich getan habe, sie klagen mich nicht mehr an. Denn ich weiß, durch Jesus Christus habe ich Vergebung in meinem Leben erfahren. Und ich darf eines Tages rein vor Gott stehen und muss sein Gericht nicht fürchten. Ja, ihr könnt euch vorstellen, das hat etwas ausgelöst und einige Minuten an Gespräch beansprucht dann. Aber er ist nicht der Einzige, der auf der Suche ist. Wenn ich so auf der Straße in Einsätzen mit dabei war, da war ich erstaunt, wie offen die Menschen sind, wenn man ihnen begegnet und das Gespräch anfängt. Viele, viele Menschen sind am Suchen nach dieser Ruhe, nach diesem Frieden mit Gott. Es ist ja eigentlich auch logisch, denn dafür wurden wir geschaffen, für die Gemeinschaft mit Gott. Und viele, viele Menschen sehnen sich nach dieser vollkommenen Beziehung, Gemeinschaft mit Gott. Und so auch Josia. Er hat all das erlebt und hat gesagt, da muss es etwas anderes geben. Und er hat sich auf die Suche gemacht. Er sehnte sich so sehr nach der Befreiung von diesem Leben, von diesem elenden Zustand. Und er hat damit angefangen, aufzuräumen in seinem Leben, mit diesen Götzen. Eine Frage an dich. Wo hast du Dinge im Leben, die dich hindern, zu Gott zu kommen? Ich weiß nicht, was das ist. Es können Gedanken sein, Ideologien, denen du anhängst, die dich hindern. Es können Sehnsüchte sein, die dich hindern daran, denen du nachjagst und das Gefühl hast, die bringen mir dann die Erfüllung, diesen Frieden. Gib sie auf. Geh auf die Suche nach Gott. Oder es sind vielleicht Gegenstände, die du auch anbetest. Oder Hobbys und Sportdinge, die dir zu wichtig werden, die dein Herz gefangen nehmen. Räume aus, wie Josia es getan hat. Und ich bin überzeugt, wenn du ernsthaft jetzt dich fragst, was ist das in meinem Leben? Gibt es solche Dinge, dass uns der Heilige Geist, der Geist Gottes, auch diese Dinge aufzeigt in unserem Herzen? Vielleicht gerade jetzt, wo du zuhörst. Blende das nicht aus, sondern bringe das vor Gott und bringe es ins Reine. Gott fordert dich heute, hier und jetzt auf. Mach klare Sache. Denn Gott möchte im Frieden mit dir leben. Gott sehnt sich nach einer Gemeinschaft mit dir. Ein viel zitierter Vers hier in dieser Gemeinde ist 1. Johannes 1, Vers 9. Und ich glaube wirklich, dass das Wirkung hat. Da heißt es, wenn wir aber unsere Schuld bekennen, so ist er, Gott, treu und gerecht, dass er uns all diese Sünden vergibt, wegwischt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist Wahrheit. Wir glauben daran, dass das stimmt. Und wenn das stimmt, so nimm es doch in Anspruch. Komm zu Gott und bekenne ihm deine Sünden. Nimm ihn auf in dein Leben, damit du wieder in diesen Frieden mit Gott kommen kannst. Josia hatte gemerkt, wenn er Gott sucht, dann kann er das nicht einfach als Nebensache tun, sondern er hat alles darin hineingesetzt. Er hat Gott gesucht mit seinen Gedanken, mit aller Kraft und hat viel Zeit darin investiert, in diese Suche. Ja, es war ein langer Weg. Wenn wir die Geschichte anschauen, mit 16 hat er sich auf diesen Weg gemacht. Und dann mit 26 Jahren, da kam das Wunder. Gott begegnet ihm. Also 10 Jahre lang war er auf der Suche. Und dann kam das Spezielle. Nämlich bei der Renovation des Tempels. Und da lesen wir in Kapitel 34, Verse 14 bis 16. Und als sie das Geld herausnahmen, das zum Hause des Herrn gebracht worden war,
fand der Priester Hilkia das Buch des Gesetzes des Herrn, das durch Mose gegeben war. Und Hilkia hob an und sprach zu dem Schreiber Schaffan: Ich habe dieses Gesetzbuch gefunden im Hause des Herrn. Und Hilkia gab das Buch Schaffan. Schaffan aber brachte es zum König und gab ihm Bericht und sprach: König, alles, was deinen Knechten befohlen ist, tun sie. Und dann zählt er auf, was sie alles getan haben. Und zuletzt fügt der Schreiber Schaffan hinzu: Der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und dann forderte der König ihn auf, daraus vorzulesen. Die Suche von Josia nach Gott hatte ohne die Bibel stattgefunden. Doch 10 Jahre später schenkt Gott ihm sein Wort. Das Gesetz von Mose, die haben wir heute auch noch, die ersten Bücher. Die hat er gefunden. Es war etwas Faszinierendes für ihn. Wir können uns das heute kaum mehr vorstellen, ein Buch zu finden. Ja, was ist das schon, ein Buch? Ich habe daheim zu Hause ein ganzes Gestell voll Bücher. Das ist nichts Besonderes. Und ich bin überzeugt, jeder von Ihnen hat zu Hause auch eine Bibel oder mehrere Bibeln irgendwo im Regal stehen. Aber damals war das etwas ganz Besonderes, ein Buch. Bis zu diesem Zeitpunkt war Josia ein Gottsucher. Und dann, ab diesem Moment, wurde er zu einem Reformator. Es gab eine Reformation durch den Fund dieses Buches. Nämlich dadurch, dass Josia die Begegnung hatte mit der Heiligen Schrift, dem Wort von Gott. Gott schenkt demjenigen, der ihn sucht, sein Wort. Ich glaube, dass man sagen kann, dass jeder, der nach Gott sucht, irgendwann auch in Kontakt kommt mit der Bibel. Denn die Bibel ist das Wort Gottes, das, was Gott uns alles sagen wollte. Und er wollte sehr viel sagen. Man kann lange darin lesen und ihn kennenlernen. Es erinnert mich an eine Geschichte, eine Erfahrung, die ich gemacht habe in Israel. Ich war mit einem Freund 2013 in Israel unterwegs mit Wandern. Und wir gingen von Tel Dan, das ist ganz im Norden, nach Jerusalem. Und auf diesem Weg haben wir ganz zu Beginn unserer Reise einen jungen deutschen Mann getroffen. Er hat ja Matura gemacht, das Abitur, und war dort am Reisen. Und wir haben gesagt: Hey, schön, dass wir dich treffen. Wir gehen nach Jerusalem, kommst du auch? Und er sagte uns: Nein, Jerusalem, das interessiert mich nicht. Ich bin da, um etwas zu erleben, ja, um zu wandern, Menschen zu treffen. Und dann kamen wir in Jerusalem an. Und auf wen sind wir gestoßen in dieser Stadt? Auf diesen jungen Deutschen. Da haben wir gesagt: Ja, hey, was machst denn du da? Du hast ja gesagt, du willst gar nicht nach Jerusalem kommen. Dann hat er uns seine Geschichte erzählt, die dazwischen passiert ist. Er hat gesagt: Wisst ihr, irgendwann hat es mich gepackt und gezogen nach Jerusalem. Ich hatte den Eindruck, ich muss irgendwie nach Jerusalem gehen. Und wir hatten mit ihm davor auch über Gott gesprochen. Er hat gesagt: Wisst ihr, irgendwie hatte ich den Eindruck, ja, wenn es dieser Gott gibt, ich gebe ihm noch eine Chance, dann soll er mir eine Bibel schenken, sein Wort. Dann soll er schauen, dass ich das bekomme. Und er hat das gebetet, da als er nach Jerusalem ging. Und was geschah? Eine halbe Stunde später begegnete er einer Frau, die hielt eine Bibel in der Hand. Sie kam vorbei, drückte ihm das in die Hände und ging weiter. Sie hat nicht viele Worte gemacht. Und er war ganz verblüffend, stand er da mit dieser Bibel eine halbe Stunde nach seinem Gebet. Und er hatte dann darin gelesen, war begeistert, was Gott alles tun kann. Und ich bin überzeugt, wer Gott ernsthaft sucht, der wird merken, dass Gott sich in der Bibel auch finden lässt. Dass wir erfahren etwas von ihm, von seiner Größe, wer er ist, von seinem Plan, von seinem Heilsplan, den er mit uns Menschen vorhat. Ja, das Tröstliche an dieser Geschichte auch von Josia ist, dass Gott sich durchaus Zeit nimmt. Wir haben hier die wunderbare Deko, Time heißt es hier. Und das sind auch viele Uhren. Gott nimmt sich Zeit. In dieser Geschichte 10 Jahre. Und damit liegt Josia ganz und gar sogar über dem Durchschnitt. Es gibt eine Studie, die gemacht wurde, und man hat Menschen befragt. Ab dem Zeitpunkt, wo du nach Gott gesucht hast, bis du sagen kannst, Gott hat mich gefunden. Wie lange ging's? Und die meisten Menschen haben angegeben, dass es zwischen 6 bis 7 Jahre waren. Gott hat Zeit mit uns. Und wenn du mit jemandem unterwegs bist, hab Geduld. Es braucht Zeit. Es geschieht nicht von heute auf morgen. Und wisst ihr was? Gott hat Zeit. Er nimmt sich die Zeit. Nicht, weil es für ihn langweilig ist oder weil er irgendwie das locker nehmen kann. Nein, er nimmt sich die Zeit wegen uns. Weil wir Zeit brauchen für Veränderungen. Etwas weiteres fasziniert mich an dieser Geschichte. Und ich möchte hier die Scheinwerfer der Bühne etwas auf die Nebenpersonen, Nebendarsteller werfen. Nämlich auf die Personen Hilkia und Schaphan. Man kann sich das so gut vorstellen, richtig plastisch, wie sie da am Buddeln waren, renovieren und dann kommt da eine Kiste mit Schriftrollen drin. Und er liest das, fasziniert, was sind das für Schriften? Und er merkt, es sind die Schriften von Mose. Und er ruft den Schreiber und sagt, schau, wie wunderbar. Sie haben gemerkt, das ist nicht einfach Papier, das man wieder wegwerfen kann. Nein, es sind die heiligen Schriften. Und sie gingen weiter und haben diese Schriften dann dem König gegeben. Da ist ein Gott, der Menschen braucht, damit andere Menschen die Bibel entdecken können. Ist das nicht ein faszinierender Weg? Könnte nicht Gott auch dich gebrauchen, wie so ein Hilkia und Schaphan, um anderen Menschen die Bibel zu bringen, ihnen die frohe Botschaft zu verkünden? Ich stelle mir das auch vor, wenn wir dann nachher in der Cafeteria sind. So ein lebendiges Gemeindeleben. Ein Ort, wo wir vielleicht zueinander sagen, hey, schau, ich habe heute wieder etwas Neues entdeckt. Etwas Faszinierendes. Ich habe diese Woche die Bibel gelesen. Hey, und mir ist etwas Neues aufgegangen. Oftmals behalten wir das für uns. Aber ich wäre fasziniert, jedem von euch zu hören, was ihr entdeckt habt diese Woche in der Bibel. Es würde mich interessieren, was euch angesprochen hat. Und das wäre doch toll, wenn wir so Entdecker sein könnten, die anderen von unseren Entdeckungen erzählen. Dazu ist auch ein guter Kaffee dann super. Erzählen wir einander weiter von unseren Entdeckungen mit dem Wort Gottes. Und dann der dritte Punkt. Gottes Wort verändert. Und dann Vers 19, da lesen wir, da heißt es, und als der König diese Worte des Gesetzes hörte, zerriss er seine Kleider. Nein, das darf doch nicht sein, sagte er. Er hat all diese Geschichten gehört von diesen Königen, die nicht so gelebt haben, wie Gott es wollte. Er hat das Gesetz von Gott gehört, was eigentlich der Wille von Gott ist. Und er hat sich entrüstet darüber. Nicht, dass ich jetzt wünsche, dass ihr alle die Kleider zerreißt, aber ich wünsche mir, dass das Wort von Gott so einfahren darf bei jedem von euch, dass es uns trifft, uns beschäftigt, uns auch einen Spiegel vorhält, wie wir leben. Und dass wir uns dann auch, wie Josia, darauf einlassen, uns sagen, nein, das darf nicht sein in meinem Leben. Ich möchte mich verändern. Das Gesetz Gottes offenbarte ihm den wirklichen Zustand, die grausame Wirklichkeit, in der er lebte. Er war zutiefst erschüttert, Josia. Doch er bemitleidete sich nicht einfach selbst und sagt, ach, ich Armer, jetzt sind wir halt so. Nein, er hat etwas dagegen unternommen. Er griff mutig den Schritt zur Erneuerung. Und davon, von diesem mutigen Schritt, lesen wir dann in den Versen 29 und 31. Bis 31. Da sandte der König hin und ließ zusammenkommen alle Ältesten Judas und Jerusalems. Und der König ging hinauf ins Haus des Herrn und alle Männer Judas und die Einwohner von Jerusalem, die Priester, die Leviten und alles Volk, klein und groß. Und es wurden vor ihren Ohren gelesen alle Worte aus dem Buch des Bundes, das im Hause des Herrn gefunden war. Und der König trat an seinen Platz und schloss einen Bund vor dem Herrn, dass man dem Herrn nachwandeln und seine Gebote, Ordnungen und Rechte von ganzem Herzen und von ganzer Seele halten wolle, zu tun nach all den Worten des Bundes, die geschrieben stehen in diesem Buch. Es bewegt mich, wie das Wort von Gott Kraft hatte, einen Menschen wie Josia zu verändern. Und dann schlussendlich auch eine ganze Menschenmenge, eine ganze Gruppe zu erneuern. Josia hatte den Mut, sich Gott radikal zuzuwenden und anderen Menschen von Gott zu erzählen. Und so wurde er zum Reformator der damaligen Zeit. Lassen auch wir uns doch von Gott begeistern. Setzen wir uns täglich diesem Wort, das Veränderungskraft in sich trägt, aus, indem wir darin lesen, gemeinsam mit anderen Menschen darüber nachdenken. Und ja, wie es bei Begeisterung ist, das kann man meistens nicht für sich behalten. Wenn wir begeistert sind von etwas, dann strahlen wir das aus. Wollen wir es weitererzählen, unseren Nachbarn, Schulkollegen, Berufskollegen oder auch der Kassiererin am Coop und Migro. Warum nicht? Mal ihr erzählen, was wir entdeckt haben, was unser Leben verändert hat. Werden wir doch zu Reformatorinnen und Reformatoren von Schönenwerd, Aarau und der Umgebung, egal wo du wohnst. Du kannst mithelfen, wie Josia, die Gesellschaft zu verändern. Und Jesus, er möchte uns dabei helfen, uns die Kraft geben. So wie damals die Bibel die Kraft hatte, das Leben von Josia und seinem ganzen Volk zu erneuern, so hat sie auch heute noch dieselbe Kraft, unser Leben, unsere Gesellschaft zu verändern. Andrew Murray sagte einmal: Lass mein Leben ein Beweis dafür sein, was ein allmächtiger Gott tun kann. Lass mein Leben ein Beweis dafür sein, was ein allmächtiger Gott tun kann. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir Zeugen sein dürfen für Gottes Wort, für Gottes Wirken. Und dass Menschen an uns, an unserer Veränderung auch erkennen können, was Gott für eine Macht hat, Leben zu verändern. Ich komme zum Schluss und möchte das zusammenfassen. Es ist wie, wenn wir ein Smartphone hätten. Wir haben das vielleicht geschenkt bekommen und so hat Gott uns auch das Leben geschenkt. Doch damit wir damit richtig umgehen können, braucht es eine Anleitung, eine Betriebsanleitung. Und viele Menschen sind auf der Suche nach dieser Anleitung, nach der Anleitung für das Leben. Doch sollten wir nicht bei demjenigen nach der Anleitung fragen, der uns das geschenkt hat? Doch, Gott hat uns das Leben geschenkt. Also fragen wir doch bei Gott nach, wie wir dieses Leben auch gelingend leben können. Und da ist die Antwort. Die Bibel ist die Anleitung für unser Leben. Nun gilt es aber, dieses Wort auch zu entdecken. Eine Anleitung nützt mir nichts, wenn sie in der Schublade stecken bleibt. Dann kann ich das Smartphone immer noch nicht bedienen. Ich muss diese Anleitung lesen und dann weiß ich, wie es funktioniert. Da kann ich es anwenden in der Praxis. Und so ist es auch mit dieser Anleitung des Lebens. Wir müssen sie öffnen, müssen sie lesen. Und dann begreifen wir, aha, so funktioniert das. So kann ein Leben gelingen. In der Bibel lesen wir, dass Jesus Christus derjenige ist, der uns helfen kann, unser Leben gut zu gestalten. Der uns der Zugang zu Gott ermöglicht. Und dann können wir auch das Leben leben, uns verändern lassen von Gott. Wenn wir uns daran ausrichten und immer wieder neu verändern lassen davon. Und das wünsche ich euch, dass ihr das immer wieder neu entdecken dürft. Wir haben schon x Zeugnisse gehört hier in dieser Gemeinde, wo wir erfahren haben, wo Menschen erzählt haben, wie das Wort Gottes ihr Leben verändert hat. Und ich bin überzeugt, es kann auch dein Leben verändern. Ich möchte noch beten. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir für diese Geschichte von Josia. So eindrücklich zu sehen, wie du einen jungen Menschen verändert hast. Er hat sich auf die Suche gemacht nach dir und du bist ihm begegnet. Du hast ihm dein Wort geschenkt. Du hast ihn erhört. Du hast ihn auf seiner Suche nicht alleine gelassen, sondern du bist ihm begegnet. Und es hat sein Leben radikal verändert. Ja, nicht nur sein Leben, sondern auch das Leben seines Umfeldes. Und Herr Jesus Christus, ich bitte dich darum, dass das auch heute noch wieder geschehen darf. Dass Menschen, die auf der Suche sind zu dir, nach dir, dass sie eine Begegnung mit dir haben dürfen. Eine Begegnung mit deinem Wort. Und so auch verändert werden. Ihr Leben auf den Kopf stellen und sich nach dir ausrichten. Herr Jesus, das können wir nicht bewirken mit unseren Worten und Taten. Das kannst alleine du schenken durch deinen Geist. Und dafür bitten wir dich, dass du das geschehen lässt in unserem Umfeld und dass wir dazu beitragen dürfen, indem wir das Wort weitergeben, dein Wort, das Veränderung schenken kann. O Herr, hilf uns immer wieder neu, auch uns selbst, dass wir uns dir zuwenden, unser Herz wieder neu auf dich ausrichten und begeistert nach dir uns ausstrecken. Herr, wir danken dir, dass du uns hilfst und bei uns bist, uns nicht alleine lässt. Hab Dank dafür. Amen.